Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Migrapreneurship, dem interkulturellen Business- und Kommunikationspodcast. Wir sind vier Personen aus der Businesswelt mit vier vollkommen unterschiedlichen Backgrounds. Da haben wir aber das Kriegskind, das Flüchtlingskind, den Misfit und den Spätzünder. Die erste Folge kam letzte Woche. Wie geht es euch jetzt, Leute?
Ey, mega, Justin. Das ist zu krass, was in dieser einen Woche gerade passiert ist.
Ich muss sagen, ich bin auch total überwältigt von der positiven Resonanz, die ich erhalten habe.
Ja, ehrlich gesagt, hat schon meine Erwartungen übertroffen.
Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich ja vorher so Gedanken, ne? Oder hat man so einen Wunsch, was das für Ausmaße annimmt. Aber so wie es jetzt ist und was wir auch an Feedback bekommen haben, damit haben wir, glaube ich, also keine Ahnung, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, ihr genauso wenig.
Ich habe auch damit
hat keiner gerechnet.
Nein.
Das ist wirklich die Rückmeldung, das Feedback, insbesondere von den Menschen, das man kennt und auch noch den Menschen, das du noch nicht kennst. Und die schreiben, hey, er macht sehr gut und die geben sich Mühe und Gedanken. Noch eine halbe Seite zu schreiben und das Feedback zu geben.
Ja, viele haben uns wirklich also wo wir auch drüber dankbar sind und das immer gerne wieder dankend entgegennehmen würden, so ein ausführliches Feedback, wo auf mehrere Dinge eingegangen wird, ne? Es wurde uns gesagt, dass wir sehr professionell klingen, was mich sehr gefreut hat, also ich glaube uns sehr gefreut hat.
Ja.
Aber es wurden eben auch, ich sag mal, ein paar Sachen angesprochen, wo Verbesserungsvorschläge im Raum stehen, beziehungsweise das Konzept zum Beispiel von Migrapreneurship haben wir nicht zu 100% klar vorgestellt. Thema Gäste. Wir wollen auf Dauer oder ab den nächsten Folgen auch Gäste einladen, regelmäßig, die genau zum Thema Migrapreneurship was sagen können, die da reinpassen, die eben im Prinzip mit Migrationshintergrund selber gegründet haben, erfolgreich sind im Business oder
genau, aber jetzt, aber auch nicht nur Leute, die jetzt aus dieser Startup-Szene kommen, sondern auch zum Beispiel Solopreneure oder Künstler, Musiker, alles, was da irgendwie mit reinspielt, ne? Sodass wir dort die ganze Bandbreite mit abdecken und sich auch jeder abgeholt
genau.
fühlt.
Genau, wir werden mehrere Gäste aus unterschiedlichen Branchen und Hintergründen
Regionen
haben.
Regionen generell.
Das ist auf jeden Fall. Und Alter auch, das war auch ein Feedback, das einige gesagt haben, was ist mit dem Gastarbeitergeneration und so weiter, das würden wir auch auf jeden Fall in Zukunft berücksichtigen.
Also Thema Gäste schränken wir uns nicht ein, was Alter, was also Generation, Ort, also Herkunft, Beruf, sonst was angeht. Da sind wir sehr, sehr offen.
Richtig.
Wenn ihr meint zum Beispiel, dass ihr für uns eben genau ein Gast seid, der seine Story gerne erzählen möchte. Oder jemanden kennt, dann schlagt ihn gerne vor oder meldet euch selber bei uns.
Wir freuen auf Ihre Empfehlungen.
Genau. Also ab den nächsten Folgen kommen Gäste dazu, wir haben auch schon welche und das, um das jetzt einmal so klar darzustellen.
Und
dann wurde gesagt, dass wir, was die Tiefe unserer einzelnen Hintergründe angeht, nicht detailliert genug waren. Wir haben uns alle so ein bisschen vorgestellt, aber nicht unsere Story dahinter erzählt, ne?
Ja, genau, dieses Feedback habe ich auch bekommen, dass wir weniger über uns erzählt haben und das war weiterhin nicht genug für den Zuhörer. Die wollten gerne über uns mehr hören.
Genau. Und Asib, die Leute haben gesagt, du schweifst ab.
Was? Das kann nicht sein.
Da brauchst du mich gar nicht angucken.
Ich merke selber nicht.
Ich glaube dir das.
Stimmt dir zu?
Ja.
Okay. Ja, das kann wohl möglich sein, Justin. Ich habe mir wirklich mal Gedanken gemacht und das kann zwei Gründe haben. Zum einen, als Nicht-Muttersprachler über die Erfahrungen und Ereignisse zu reden, was man auf eine andere Sprache oder auf die Muttersprache erlebt hat.
Ja.
Und dann ist klar, dann redet man etwas zeitversetzt und mit Übersetzungen. Und das wurde auch psychologisch und linguistisch bewiesen, wenn man auf eine zweite Sprache redet. Und dann übersetzt man im Kopf, bewusst oder unbewusst. Und das kann auch dazu führen, dass man etwas abschweift.
Mhm.
Und zum anderen, es ist auch kulturell bedingt, was auch zu unserem Thema passt. im persischen Raum oder auf der Sprache Persisch, auch in Afghanistan, was wir Dari nennen, wir reden nicht so direkt. Wir kommen nicht vom Punkt A zum Punkt B direkt, so Englisch
ihr
oder Deutsch.
Umwege,
und auch genau die Feedback-Kultur ist auch etwas indirekt. Und man redet drumherum, bis man auf den Punkt kommt. Und es ist manchmal sehr unhöflich, wenn man direkt auf den Punkt kommt. Mhm. Und das kann auch dazu führen, dass ich unbewusst oder bewusst aus meiner Muttersprache übersetze. Und diese Übersetzung klingt sehr abgeschweift.
Ja.
Für also, Muttersprachler, klar.
Du hattest mich ja gerade uns gefragt, ob wir das auch so sehen. Und ich habe ja gesagt. Ich weiß aber auch, dass du einfach gerne erzählst. Das kommt auch noch dazu. und zu dem Ersten, was du gesagt hast, wenn ich auf Englisch spreche, habe ich das auch so in der Vergangenheit schon mal bemerkt. Aber zum kulturellen Aspekt, Darius, du bist ja zwischen den Kulturen aufgewachsen. Ja. Was sagst du? Stimmt das? Also hast du das auch so bemerkt?
Also ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht ohne Grund, ist bekannt, dass die Afghanen halbe Stunde für die Begrüßung und halbe Stunde für die Verabschiedung
stimmt,
brauchen.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall kulturell geprägt, definitiv. Und das ist außerdem auch noch ein weiterer Punkt gewesen, wo wir Feedback zu bekommen haben, dass ob das jetzt Zufall ist, keine Ahnung, aber das ist ja natürlich hier sehr afghanisch konzentriert ist, ne?
Asif,
Milo, ich, alle mit afghanischem Migrationshintergrund. Mhm. Darauf wollen wir eigentlich gar nicht hinaus. Also unser Punkt oder beziehungsweise was wir mit Migrapreneurship auch zeigen wollen, dass wir hier von unterschiedlichen Generationen und auch mit unterschiedlichen Hintergründen, ne? Asif, der im jungen Alter oder fortgeschrittenen jungen Alter nach Deutschland gekommen ist, Nilo, die als Kind hergekommen ist und dann hier in Deutschland aufgewachsen, du, Justin, der sowieso überhaupt mit keinem Migrationshintergrund hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und ich zum Beispiel, der mit 50-50 hier in Deutschland ist, ne? Und aber das ist trotzdem dieses Thema Migrapreneurship und interkulturelle Kompetenz für uns alle, trotz dieser ganz unterschiedlichen Hintergründe, eine entscheidende Rolle spielt.
Und ich glaube, das ist gar nicht, also wir wollen damit auch wirklich überhaupt nicht auf einen geografischen Punkt uns einigen, sondern es kann genauso innerhalb von Europa verschiedene Sichtweisen über bestimmte Themen geben. Und das macht es ja gerade so spannend. Und darüber wollen wir erzählen. Das macht für uns Migrapreneurship aus.
Genau. Ja, genau. Was es heißt zum Beispiel, wenn man als Erwachsener in einem neuen Kultur oder in einem neuen Land kommt oder als Kind kommt oder als 50-50, wie Darius sagt, hier aufwächst oder Justin zum Beispiel hier ohne Migrationshintergrund aufzuwachsen und Multikulti zu sein.
Ja, jetzt haben wir die erste Folge mal so ein bisschen Revue passieren lassen mit den Stimmen von außerhalb und um das Ganze jetzt mal anzugehen. Haben wir jetzt natürlich vor, zum Beispiel, also jetzt als erstes deine Geschichte, Asif, mal genauer zu erzählen. Wir anderen kommen auch in den nächsten Folgen noch.
Mhm.
Aber wir fangen mit dir an. Du hast das Kriegskind der Runde. Erzähl doch mal deine Geburt, deine Kindheit in Afghanistan. Führ uns mal da durch.
Danke, Justin. So, das Kriegskind, das war der Spitzname, als wir damals für uns ausgesucht haben, so wie euch auch, dass die anderen Spitznamen haben, habe mir damals gefragt, okay, was passt zu mir? Oder was hat mich so dem Mensch gemacht, was ich heute bin? Und plötzlich ist mir ein einziges Thema eingefallen. Mhm. Und es war Krieg. Und ich bin im Krieg geboren und aufgewachsen. Ich bin im 1989 in Afghanistan, im Norden von Afghanistan, in der Provinz Baghlan aufgewachsen, geboren und später dann mein Vater berufsbedingt nach Kundus
also umgezogen. Also du sagst Provinz, also ist das eine Stadt, ein Dorf? Also wie muss man sich das von hier aus so vorstellen?
In Afghanistan gibt es so diese Provinzstrukturen. Wir haben mittlerweile 34 Provinzen. Provinz hat verschiedene Distrikten und auch einen Hauptstadt. Ich bin in der Hauptstadt geboren, von dieser Provinz Baghlan und dann nach Kunduz umgezogen und dann weiß ich nicht, ob ich ein Jahr alt war, sowas, dass ich meine Eltern oder mein Vater arbeitete damals in Kunduz, meine Mama war in Baghlan und dann sie ist auch zu meinem Vater umgezogen und dann ging es um 1989, die Sowjetische Union haben ihre Truppen abgezogen und danach ist der Bürgerkrieg ausgebrochen und ging alles um Krieg und meine ganze Kindheit bis zum 11. Lebensjahr, bis diese amerikanische Truppen oder NATO einmarschiert hat, alles war Krieg.
Ja. Also bist du in den Krieg reingeboren im Prinzip und deine richtig. Komplette Kindheit hat das dich begleitet?
Richtig, als ich so ein kleines Kind war, ich habe gewisse Erinnerungen, dass ich sogar 2,5 oder 3 Jahre alt war, dass immer ging es um Krieg und Bombardement, dass meine Eltern immer wieder von einem Haus zu anderem Haus oder von einem Stadtteil zum anderen Stadtteil fliehen sollte, dass wir auch sogar wochenlang im Keller uns verstecken sollte. Das ist das Gleiche, was man jetzt in der Ukraine...
Ja, wollte ich gerade fragen, also sagen, ne, das sind ja eigentlich gerade diese aktuellen Bilder, die man dann so vor Augen hat, wie so ein, ja, die dann abspielen. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen,
wie genau, es bei dir damals genau, war. Ne? Genau, das Gleiche. Und dann gab das Bombardement und Panzer auf der Straße, Schießerei und so weiter. Okay. Und musste man immer sich verstecken. Und dann später, als ich in der Schule gehen wollte, ich hatte wirklich eine große Liebe zur Schule und Lernen und dann wurde ich eingeschult und ein paar Monate später dann unsere Schule wurde zugeschlossen und als Militärstützpunkt benutzt.
Also wo konntest du nicht zur Schule gehen oder?
Oder ja, muss ich mir das vorstellen? Ich könnte nicht in erster Klasse so abschließen komplett. Okay. Und dann in zweiter Klasse war auch keine Schule. Ich wurde zu Hause von meinen Eltern und auch ein Onkel von mir wohnte bei uns damals, als er gesehen hat, dass ich so viel Liebe und Interesse zum Lernen und Bildung und Schule zeige, dann hat er heimlich und privat so eine Schule oder Privatkurs
gehabt. Also hat er dich unterrichtet oder auch noch andere?
Nicht nur ich, dann haben wir auch anderen Nachbarnkinder auch dazu geholt und dann er hat uns allen unterrichtet. Und dann habe ich so gelernt. Und am 3. Klasse dann hat wieder eine Schule aufgemacht und mein Vater hat mich von einer Schule zum anderen Schule gewechselt. Mhm. Und damals es war so in der Stadt, dass der Bürgerkrieg einen Stadtteil oder eine Straße wurde von einer bewaffneten Gruppen und Truppen regiert und andere Stadtteil von anderem. Und dann musste ich von einem kleinen autonomen Truppen oder zum anderen laufen. Und dann musste ich auch, ich erinnere mich genau damals von diesem Kondus, es ist, wenn ich richtig liege, es war zwischen 5 bis 10 oder 7 Kilometer, dass ich laufen sollte zur Schule. Und das war auch sehr gefährlich, sehr unsicher. Sehr gefährlich alles konnte passieren. Und die Erwachsenen konnten zum Beispiel von einem Stadtteil zu anderem Stadtteil überhaupt nicht gehen. Aber wir als Kinder, dann sind wir so gelaufen zur Schule.
Warum konnten die Erwachsenen nicht von einem?
Es war immer so unterschiedliche Regierungen, kleine autonome Regierungen.
Sie das ist diese quasi Kommandanten. Fürs Gegner gehalten werden.
Ja, könnte sein, dass dieses eine hatte gesagt, warum hast du kein Bart? Der andere sagte, warum hast du das? Und der andere gehörte zu anderer Volksgruppe und Abstammung, der andere gehörte zum anderen. Es war immer problematisch. Und dann, ja, irgendwann kommen Taliban. Und dann in der Taliban-Zeiten, es war von der Sicherheitsaspekten war recht sicher, ohne Krieg oder ohne Schießerei und so weiter. Aber
kurz gefragt, also Taliban ist natürlich eigentlich in den Köpfen bei uns immer mit Bewaffnung, mit Schießerei, also mit Krieg in
mit
Verbindung.
Gewalt, ne?
Richtig.
Also wie jetzt, die haben Frieden damals gebracht oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Damals, es war sehr... dieser Bürgerkrieg war überall war unsicher und dann kam Taliban zum ersten Mal und alle haben sich gefreut, dass die Taliban kommen.
Aha, okay.
Und weil der kein Krieg ist und die könnten etwas Sicherheit bringen.
Ja, okay.
Und dann, ja klar, später dann Selbstmordattentäter oder was im August in Afghanistan gefallen ist, das ist auch Taliban.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ja auch noch so in den Hinterköpfen hängt jetzt,
was da von dem Kaffee war. Aber in Taliban-Zeiten leider wieder die Mädchen könnten nicht in der Schule gehen, die Frauen könnten nicht rausgehen. Wir könnten in der Schule gehen, allerdings, es war eine religiöse Schule. Mhm. Die meisten Fächer waren religiöse Fächer. Wir mussten auch Turban einfach tragen als kleine Kinder. Und das war für uns nicht so gute Gelegenheit gehabt, so eine Schule, wie wir jetzt hier von der verstehen, zu haben.
Okay, also das alles ist für mich irgendwie, vielleicht für viele auch hier oder alle hier, gar nicht so richtig wirklich vorstellbar, nee, wie du da aufgewachsen bist. Also hast du im Prinzip dann die Schule, bist dann in die Schule wieder gegangen und danach wie hast du dann weitergemacht? Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, und dann die Taliban-Zeiten und dann bis dahin könnte ich nicht so richtig Schule haben. Ich habe alles fast so zu Hause gelernt, mit meinem Vater, und dann hatte ich auch mit meinem Onkel gelernt einigermaßen. Und dann nach dem 9-11, was in New York passiert ist, dann konnte ich einfach weiterhin in der Schule gehen. Aber allerdings, die Schulen waren auch noch nicht so weit. Die ganzen Infrastrukturen waren zerstört und auf einmal konnten die nicht so richtige Schulen haben.
Also es muss erst aufgebaut werden.
Richtig, wieder, ne? Richtig. Und dann konnte ich ähnlich, aber die Schulen waren nicht so weit gut, aber konnten wir unsere Schulabschlüsse erwerben. Und dann habe ich es geschafft, 12. Klasse abzuschließen und in der Uni zu kommen.
Ist das dann wie Abitur auch? Oder wie?
Fast wie Abitur, wie hier in Deutschland. Das 12. Klasse muss man, 12 Jahre muss man in der Schule gehen und danach kommt die Universität. Mhm. Und dann die Universität oder Kabul-Universität war ein Traum von mir, weil ich immer die Bilder von meinem Papa gesehen hatte, dass die so frei, modern zur Uni gehen konnten, Mädchen und Jungen alle gemeinsam, und das war sehr europäisch und alle Bilder, was ich hatte. Ich habe immer mir gewünscht, das mal auch nach Kabul und in der Kabul-Universität studieren zu können. Ich habe dann das auch dann mal geschafft, nicht in dem Fach, das ich damals mochte, sondern ich habe Psychologie und Bildungsmanagement studiert als Bachelor. Und das genau das haben wir das in der Kabul-Universität gemeinsam mit den Mädels und Mädchen auch gelernt, aber es war nicht so wie 70er und 80er, aber es war mindestens die Möglichkeit, dass wir es studieren können.
Dann hast du dir ja auf jeden Fall da schon mal deinen ersten Traum erfüllt, zu studieren, ne? Also in dieser Kabul-Universität, das ist doch schon mal dann was richtig Positives. Aber wie ging es danach weiter?
Als ich in der Uni war, dann ich war sehr aktiv und ich war auch kommunikativ. Ich wollte auch sozial und politisch aktiv sein. Und dann habe ich mich auch natürlich für viele Stipendien beworben. Mhm. Und ich wollte mal im Ausland studieren. Das war auch ein Wunsch von mir. Und ich habe immer eine ideale Uni im Kopf gehabt.
Irgendwie. Aber ein Land hattest du jetzt nicht im Kopf, also dass du jetzt in Deutschland gelandet bist, oder?
Nie aus den Büchern. Ich habe eine gewisse Tendenz zu Frankreich gehabt, nie gedacht, nach Deutschland zu kommen. Ich wollte immer so ich habe mich in der Schule auch mit französischer Literatur beschäftigt und ich wollte mal in Frankreich studieren. Mhm. Aber nach Deutschland zu kommen, das war nicht geplant, das war eine Chance. Wir haben uns so beworben für einige Möglichkeiten und dann, ja, irgendwann, dann bin ich als Erasmus-Student in Berlin gelandet.
Ja. Okay, und was hast du dann, also in Berlin, dann hast du dann hier deinen Bachelor gemacht, oder?
Nee,
hätte dann wahrscheinlich da sein Bachelor und hier sein dein Master.
Genau, ja,
so habe ich es jetzt verstanden. Ja.
Es ist Erasmus, ging es darum, dass so als Austauschsemester
so machen. Ach so, ja, klar. Wie lange bei beide falsch?
nee, das ist, aber da ist, er war auch nicht so falsch, weil ich sollte während des Studiums hier kommen und dann aus bürokratischen Gründen könnte mir nicht schaffen. Und irgendwann kommt die Zusage bzw. die Zulassung und Visum und alles, was war, keine Ahnung, ein Jahr oder anderthalb Jahre gedauert. Mhm. Und dann war ich mit der Uni schon fertig, schon im letzten Semester auch abgeschlossen.
Also in Kabul warst du schon mit der Uni fertig?
Richtig, in Kabul. Und dann war ich in Berlin, aber trotzdem, die haben gesagt, ja, hier ist eine Austauschmöglichkeit, Erasmus, könnt ihr weitermachen.
Krass, dass es das auch von da nach hier gibt, also wusste ich nicht.
Ja, ich denke, das war eine erste Gruppe und letzte Gruppe. Ich weiß es nicht, ob nach uns auch anderen hier gebracht wurden oder nicht. Okay. Das war irgend so ein Programm. Und dann, ja, war ich in Berlin, jung, 21 Jahre alt, 20, ja, 21 Jahre alt, so. Ja, vor 10 Jahren, so, ja, über 10 Jahre. Und dann, es war eine andere Welt, als ein Mensch, das wir einigermaßen durch Medien und sehr eingeschränkt und zensiert einiges gesehen hatten. Und dann, das war alles unsere eigene Fantasie. Und in einem neuen Land mit unterschiedlichen neuen Menschen und auch eine krasse andere Kultur und ja, die Kultur von Berlin.
Oh ja, damit haben viele Deutsche schon ja, ein Problem.
Ich zum Beispiel, ich bin der einzige Deutsche der Runde, ich war noch nicht mal in Berlin.
Okay, das ist krass.
Ach, ja. hör ich regelmäßig.
Also ja, das ist wirklich, also wenn die hier geboren, aufgewachsen, nicht ja, in Berlin
ich mach das noch, es hat sich nur noch nicht ergeben. Aber ich will nicht ablenken.
Aber ja, unbedingt mal nach Berlin. Es ja, ist auf jeden ja, Fall wert. Und dann, ja, klar, in Afghanistan hatte ich gewisse Vorstellungen gehabt. Ich habe mich mit europäischen Literatur viel befasst, Philosophie und Literatur, kannte ich Deutschland durch ein paar Philosophen, Denker und Dichter und Frankreich ebenso. Und ja, dann wollte ich unbedingt mal nach Europa kommen und mich mit den ja, sich Menschen austauschen über Literatur, über Geschichte, über jegliche Smalltalks, weil ich in Afghanistan auch ziemlich sehr guter kommunikativer Typ war. Ich könnte mit allen klarkommen und das wollte ich auch hier machen. Und auf einmal in Berlin, ja, immer wieder habe ich versucht und hat nicht geklappt.
Da wollte sich keiner mit dir über Goethe und Schiller unterhalten, oder?
Genau, das war der Punkt.
Komisch.
Für mich war so einfach überraschen. Hey, warum ist nicht Goethe und Schiller, Brecht und so weiter, denen so interessiert? Warum wollen die nicht darüber reden? Und warum kennen die einige nicht so gut? Und das war für mich eine Überraschung. Und außerdem vielmehr so schwer, wie ich auch in der ersten Folge von der Geschichte und der unterschiedlichen Begrüßungsarten erzählt habe, wie ja, verwirrt ich war. Und in so einer Stadt wie Berlin, in einer Gruppe wie Erasmus von so vielen verschiedenen Menschen und ein Mensch wie ich, das in Afghanistan im Krieg aufgewachsen ist und eingeschränkt zur Außenwelt zu tun hatte, dann war ich komplett verloren.
Aber das heißt, du hast ja dann auch nicht die Sprache gekonnt, als du nach Deutschland gekommen bist, oder konntest du schon ein bisschen Deutsch?
Nein, einziges Wort, das ich kannte, war Guten Tag. Das war auch durch den E-Mails, das wir immer bekommen hatten, Guten Tag, Komma und dann, denn das, der E-Mail war auf Englisch.
Guten Tag, yes.
Ja, sonst kannte ich nicht. Ja, das Sprachzentrum von der HU, Humboldt-Universität Berlin, dann haben wir einen Intensivkurs gehabt, aber in Berlin dann kann man überall mit Englisch klarkommen.
Das stimmt.
Und klar, dann, ich meine, da musstest du auch jetzt nicht unbedingt Deutsch können, ja, weil du da mit Englisch klargekommen bist, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, damals war Sprache war wichtig, aber nicht so eine Herausforderung für mich. Die Herausforderung ging es allgemein um Kommunikation, um neue Menschen und Kulturen kennenzulernen, mit denen ins Kontakt zu kommen, sich austauschen zu können. Ich war komplett verwirrt. Ich wusste es nicht. Dann war ich nicht mehr dieser kommunikative Typ. War ich dann nicht mehr dieser interessante Typ. Ich wusste nicht, wie man einen Smalltalk anfängt. Ich wusste nicht, wie man jemanden einlädt. Warum, wenn ich jemanden einlade, warum die nicht meine Einladung annehmen? Warum wenn ich jemanden mein Essen anbiete, warum die jemanden so
direkt Nein sagen
oder ja, das Ganze nehmen.
Obwohl, ich, ja, das ist, obwohl du nur höflich sein wolltest.
Ja, bei uns, man fragt einmal, aber das meinte man nicht, dass du es mein ganzes Essen jetzt mit wegnehmen. Aber das war alles so. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, wenn diese Euphorie weg war, so diese Integrations-U-Kurve, so Flitterwoche weg und dann kommt man in der Senkung. Und dann, diese Senkung war sehr krass für mich. Ich wusste es wirklich nicht. Und dann die Situation in Afghanistan hat sich weiter verschlechtert und ich hatte auch nicht mehr die Gelegenheit zurückzugehen oder hatte keine Perspektive mehr dort hatte ich zurückzugehen und dann ich
aber,
war
aber wenn du meinst also das war dann wie so am Tiefpunkt, wie hat sich das denn dann dargestellt, also wie, was meinst du damit?
Es ist Ja, zum einen war ich nicht glücklich in Berlin, weil ich so in dieser Senkung war oder Kulturschock hatte. Und zum anderen könnte ich mich nicht so entfalten, wie ich mich immer entfaltet hatte in Afghanistan. Mhm. Und dann gleichzeitig in Afghanistan, die Situation hat sich verschlechtert, war kaum Perspektive zurückzugehen. Ja. Und unter anderem auch, dass das Studium oder Erasmus-Studium nach 2 Semester war zu Ende, obwohl ich mich auch in einem Zentralasien-Wissenschaften-Masterstudium gleichzeitig beworben und habe ich auch dort teilgenommen. Aber dann gab kein Stipendium mehr und ich war komplett verwirrt. Ich war in einer Senkung, Identitätskrise, Kulturschock, was man es nennen darf. Und wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann, ja, dadurch musste ich auch mal zeitweise auch Flüchtlingsstatus haben.
Ach so, okay.
Und dann, ja, das war auch für mich eine neue Erfahrung, eine ganz neue Art von Erfahrung, wie man als Flüchtling lebt. Das war krass, wie wir als Erasmus-Student in Berlin gelebt hatten. Und wie
war da der Unterschied? Das war ein richtiger Kontrast, oder?
Boah, der Umgang von Menschen mit dir und auch das innerliche Gefühle auch ist was anderes. Dann auf einmal das Selbstvertrauen ist komplett down und du bist nicht der Mensch, wie du bist. Du fühlst dich immer als Mensch der zweiten Klasse. Und das, dann war ich komplett in eine richtige, deprimierte Situation. Es alles war sehr deprimiert und ich war depressiv. Und dann habe gedacht, okay, geht's nicht so weiter, muss irgendwo auch und dann was anderes machen, wieder mit dem Studium anfangen. Und dann war ich in Freiberg, das von Berlin nach Freiberg.
Also Freiberg in Sachsen, nicht Freiburg in Baden-Württemberg.
Ja, dann Freiberg in Sachsen, das ist dort das Bergakademie, TU Freiberg, eine kleine Stadt, 40.000 Einwohner hatte damals, 17.000 Studenten und ich war der einzige Afghaner in der Uni.
War das eine große Uni oder eher eine kleine?
Nee, eine kleine Uni, so 7.000 Studenten Bergakademie. Und in der ganzen Stadt, ich war zwei, es gab noch ein anderer Afghaner auch, irgendwo in einem Restaurant arbeitet, aber ihn habe ich selten gesehen. Und das war sehr krass. Und dann habe ich die deutsche Kultur erlebt. Dann war ich richtig in Deutschland.
In Freiberg.
Ja, da warst dann du war ich in Deutschland, dass die in der Stadt war, entweder alle waren über 60 Jahre alt oder unter 18. Und dann, denn das war.
Aber die, also in dem, zu dem Zeitpunkt konntest du dann Deutsch schon gut sprechen oder?
Okay, dann erzähle ich die Geschichte, wie ich irgendwie hab mich so entschlossen und sagt, okay, jetzt musst du Deutsch lernen. Ich war sehr allein in Freiberg. Ich kannte niemanden. Und jeden Tag nur eine Uni und wieder zurück. Und immer noch konnte ich nicht mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und alles war eine neue Welt, ja.
War nicht mehr Berlin mit Englisch.
Nicht mehr Berlin mit Englisch, nicht diese Menschen, nicht diese Offenheit. Trotzdem, dass du nicht mit denen klarkommen kannst. Hier Menschen waren noch mehr direkter, einige hatten auch so, ja, nationalistische oder fremde Vorurteile, fremdfeindliche Reaktionen, was man auf der Straße und so weiter sieht. Und dann hatte ich irgendwann mein erstes Date in Deutschland.
Okay. Ja. Jetzt wird's spannend.
Und ich wollte aus Freiberg nach Frankfurt am Main in einer Mitfahrgelegenheit nehmen. Ich habe auch noch ein paar Mal in Berlin hin und her Mitfahrgelegenheit benutzt. Damals war nicht dieser Blablacar, da gab es dieser Mitfahrgelegenheit.de und
Mitfahrgelegenheit. Ja.
Ja.
Und das, von Freiberg nach Frankfurt, wie weit ist das ungefähr?
Das ist circa 300 Kilometer. Okay. So, oder nee, mehr. Nee, es muss nicht mehr sein. Nee, entschuldige.
300. Ich wollte nur ungefähr.
300 ist jetzt aus Erfurt. Dann bis dahin 500 Kilometer, so knapp. So für 470.
Also hast du eine richtige Tour aufgenommen.
Ja,
für die Frau.
Das war. Okay.
Darauf wollte ich nämlich hinaus.
Ja, nee, das ist. Aber damals war auch, musste man bis zur Autobahn mit dem Bus fahren und dann jemanden
verstehe.
Dich mitnimmt und so weiter. Und habe ich irgendwann geschrieben oder angerufen, ich denke auch sogar geschrieben, dass ich auch nach Frankfurt fahren möchte oder angerufen. Und dann das Mädchen hat gesagt, okay, ich kann dich in Chemnitz rauslassen.
Also die von der Mitfahrgelegenheit.
Ja, von Mitfahrgelegenheit. Ah, okay. Und es war immer, damals, mein Deutsch war nicht so gut, aber es war immer üblich, dass jemanden immer unterwegs mitzunehmen. Hm. Und sie hat mir gesagt, dass sie kann mich in Chemnitz rauslassen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie sagt, sie wird auch jemanden aus Chemnitz mitnehmen, weil immer so was passiert ist.
Du hast das Rauslassen nicht verstanden.
Ja, rauslassen. Okay.
Aber hast du das denn nicht kontrolliert?
Was nee. irgendwie, dummerweise habe ich nicht gegoogelt, nicht gecheckt, weil es immer war, dass die unterwegs jemanden abgeholt haben. Ja.
War auch nur ein kleiner Unterschied.
Und dann habe ich ja gesagt, weil ich, ja, nach meinem Verständnis, ich habe sie gefragt, ich möchte auch nach Frankfurt fahren, ja, mitfahren. Aber irgendwie, okay, das war Missverständnis. Dann war ich auf der Autobahn bei Chemnitz in den McDonald's und die haben dort einfach angehalten und ich saß im Auto und sag, willst du nicht aussteigen? Ich hab dann, und dann habe ich gedacht, vielleicht die wollen einfach zum McDonald's gehen. Also, dann bin ich auch gesagt, okay, ich möchte auch einen Kaffee oder was nehmen. Und dann das Mädchen möchte losfahren. Ich habe gesagt, wohin? Lass mich auch mitnehmen. Nein, wir haben immer eine andere. Ich habe so, und dann habe ich angefangen, bitte auf Englisch. Und dann, sie hat auf Englisch geredet. Nee, sie möchte jemanden in Jena mitnehmen.
Ah, oder aus Jena,
zusteigen. Ja. Ja, das war auch eigentlich, im hinten kann man 3 Personen sitzen. Ich habe gesagt, bitte, ich sitze in der Mitte. Ist es nicht so? Nein, ich lasse niemanden in meinem Auto zu dritt in der hinten sitzen. Und dann, sie hat mich wirklich auf der Autobahn dort rausgelassen. Wow, verdammt. Ich habe so, ich möchte nach Frankfurt und wie kann ich das? Und das auch nicht. Und dann habe ich gecheckt mit dem Zug und das war auf der Autobahn, musste ich auch irgendwie, gab einen Tunnel von einer Seite vom Autobahn zur anderen Seite von der Autobahn kommen. Da gibt's Chemnitz Center und dann aus Chemnitz Center einen Bus zu nehmen, zum Bahnhof fahren. Und dann irgendwo, zufälligerweise habe ich jemanden auch vor dem Bahnhof gesehen, ihm erzählt, ey, verdammt, habe ich wirklich so ein Problem heute, sowas passiert ist, bitte nimm mich mit.
Kannst du mich bitte rauslassen?
Ja, das war so interessant, nimm mich bitte mit. Und sie hat gar kein Verständnis gezeigt, ich konnte da in der Mitte sitzen. Aber der Typ war so cool, er hatte auch andere Mitfahrer und er hat gesagt, unter einer Bedingung, wenn der andere Mitfahrer 2 Minuten sich verspätet, dann fahren wir los. Und dann, der hat mich genommen und irgendwie, ob 2 Minuten gewartet oder nicht, weiß ich genau nicht, losgefahren, aber wir waren nur so etwas los und dann, der hat angerufen, wo der Fahrer ist, er hat gesagt, tut mir leid, du hast dich verspätet, wir sind losgefahren. Aber der hat mich wirklich gerettet, ich weiß es nicht mehr, wer der hieß, und der war so ein netter Kerl. Und ja, dann könnte ich in Frankfurt sein. Mein Date war sehr gut, erfolgreich. Ja, das war so. Und dann an dem Moment habe ich mich entschieden, unbedingt Deutsch zu lernen. Und als ich zurückkam, sofort habe ich mich in einem Deutschkurs gemeldet. Und dann habe ich die deutsche Sprache gelernt und richtig gelernt. Und ich habe mich auch getauscht. Und apropos Mitfahrtgelegenheit. Das war dann, in Freiburg konnte ich niemanden finden, der mit mir Deutsch redet. Ja, alle waren beschäftigt oder ausländische Studenten, dass ich mit denen zu tun hatte. Okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, du steigst in einer Mitfahrtgelegenheit nach Frankfurt, Köln, hin und wieder zurück. Und Mitfahrtgelegenheit war einzige Stelle, wo ich eine deutschsprachige Person finden konnte, mit ihm einfach von 6 Stunden lang zu labern.
Na klar, die können ja auch nicht fliegen.
Also hast du im Prinzip dafür die Leute bezahlt, dass sie mit dir reden.
Ja, genau das war so. Und manchmal, die haben gar nicht geredet. Hallo und tschüss. Aussteigen. Und ich habe auch bezahlt.
Ich hoffe, du bist nicht mit dem gleichen hin und wieder zurückgefahren. Das wäre cool.
Ja, ich hatte wirklich krasse Erfahrungen, aber ehrlich gesagt, ich habe die deutsche Sprache in der Mitfahrgelegenheit auf der Autobahn gelernt.
Das können nicht viele behaupten, definitiv nicht.
Also das ist schon cool zu sagen, ich reise durch die Republik und lerne dabei die deutsche Sprache.
Ja, genau, das war meine Sprachjourney und das habe ich so gelernt. Aber dann später dann in Freiburg, ich war dann fast der Einzige oder einer, der in meiner Gruppe, der ich Deutsch kannte, unter ausländischen Studenten. Und dann habe ich als Mentor angefangen, um neue Studenten ab und zu mal zu übersetzen oder Einführungen zu geben. Und dann kamen andere ausländische Studenten, auch später aus Afghanistan. Und dann war immer als der Dolmetscher oder Mentor dabei. Mhm. Und später auch Uni-Studentenbüro mal angerufen, dass eine afghanische Familie liegt im Krankenhaus. Ich bin der einzige Afghaner, ob ich mal für die Familie mal übersetzen kann. Und das war 2015, dass diese Flüchtlingswelle und so weiter angefangen hat und dann kam. Und auf einmal so der Bedarf fürs Dolmetschen und Übersetzen sehr gestiegen. Und dann bin ich als Student nebenbei auch so gedolmetscht.
Und du bist doch ungefähr in die Selbstständigkeit reingekommen.
Genau,
ne?
Genau. Das ist dann durch das Dolmetschen übersetzen, dann musste ich selbstständig werden, oder Freiberufler werden, das machen zu können. Und dann, das habe ich es gemacht. Ich wusste auch nicht, dass man okay, als Freiberufler kein Gewerbe braucht und so weiter, wie man eine Steuererklärung abgibt, keine Beratung, gar nichts. Aber irgendwie habe ich es mir zugetraut und das habe ich gemacht und durch das Dolmetschen habe ich noch mehr Menschen kennengelernt und dann bin ich in der Behörden, in Ämter, Justiz, Polizei reingekommen und dort habe ich gesehen, oh, interkulturelle Kommunikation und die Situation, was ich in Berlin hatte und später auch in Freiburg, das war nicht nur mein persönliches Problem, sondern ist ein Problem, das die meisten Menschen haben. Und das ist, es geht nicht nur um die Sprache, sondern um allgemein um Kommunikation, um nonverbale Kommunikation, um kulturelle Merkmale zu verstehen. Das war sehr wichtig. Und immer wieder die Gespräche zwischen diesen Menschen sind so zum Konflikten geraten. Und dann war ich auch irgendwann als interkultureller Berater da, um diesen Konflikten zu lösen, weil ich die gleiche Geschichten hatte, weil ich selber erlebt hatte, dann könnte ich auch dem anderen sehr gut erzählen. Und das Thema interkulturelle Kommunikation sehr interessant war. Und im Fach, was ich auch studierte, mein MBA gemacht habe, internationales Management. Und dann gab auch ein Modul Intercultural Communication in Business. Das habe ich genommen und später auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Und das wurde so mein Thema. Und durch Dolmetschen und Übersetzung dann bin ich auch auf die Selbstständigkeit, Gründung und Unternehmertum aufmerksam geworden. Mhm. Es war nicht einfach. Immer wieder hatten wir Angst, wie man sich, wie man gründet und so weiter, weil fehlte uns das Netzwerk, fehlte die richtige Berater und Menschen oder richtige Stellen, wo wir Beratungen holen sollen. Es wurde immer so groß gezeigt, dass es nicht einfach und so weiter. Aber glücklicherweise dann habe ich einige Menschen kennengelernt, dass die schon gegründet hatten, die haben unterstützt und dann abgedacht.
Das heißt, wenn du dir bei den offiziellen Stellen quasi um Unterstützung gesucht hast, das wurde dir dann, wurde dir davon abgeraten oder wurde eher gesagt, das ist mit sehr viel Aufwand, also wurde das eher eine Awareness-Maßnahme oder wurde dir wirklich von der, vom Gründertum abgeraten?
Nicht so direkt abgeraten, aber die haben so viele Hürden und Herausforderungen gezeigt, dass man sagte, okay, lieber höre ich auf und mache ich nichts. Zum Beispiel, wenn man hingeht, hey, ich bin ein Student, ich habe einen afghanischen Pass, möchte ich gründen, oh, das ist schwierig, das muss das machen, dies machen und auch die ein Geschäftskonto zu eröffnen, es gibt gewisse Regelungen, dass man unbefristete Aufenthaltstitel mindestens haben und nicht aus dem gewissen Länder kommen soll und es gibt zigtausend Herausforderungen und das wird auch immer die, wenn die in dem Mensch mit Migrationshintergrund kommt, damals in Sachsen, weiß ich nicht, wie war in anderen Bundesländern. Es war auch nicht so, wenn man besonders in der Startup-Leben reingehen möchte, eine innovative Firma haben sollte. Das ist immer schwierig. Okay. Die denken, dass die alle müssen irgendwie einen Laden aufmachen und ein Gewerbe melden und so weiter, aber von anderen Themen, die Beratungsstellen wissen selber auch nicht. Und dann, aber Dolmetschertätigkeit und Übersetzungen und interkulturelle Kommunikation war immer ein Thema für mich und habe ich viel gelernt. Ich habe die Strukturen, das System in Deutschland kennengelernt, die Kultur richtig kennengelernt, wie es funktioniert und auch unter anderem Gründertum und so weiter. Und dann im 2019, da das Thema sehr wichtig war und niemanden haben sich mindestens in Deutschland so beschäftigt in der Gesellschaft und im Startup und Mittelstand, obwohl das Thema Intercultural Communication ist schon ein nicht ein neues Thema, ist in den Konzernen und so weiter, ist schon fest etabliert. Ja. Aber es ist immer noch ein teures Thema. Die Beratung in der Branche war sehr teuer und Mittelständler und so weiter haben sich nicht beschäftigt und die haben gesagt, das bringt uns nicht. Aber auf einmal der Markt überall wurde sehr multikulti. Und egal, ob man lokal oder international agierte, hatte man mit den Partnern und Kunden aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturkreisen zu tun hatte. Und dann, das war diese interkulturelle Kompetenz, ist ein wichtiger Soft Skill für jeden Person, auch unter anderem im Business, für die Gründer, für die Führungspositionen, für den Sales und so weiter. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ja, dann Migrapreneurship ist auch heutzutage, bringt mit sich neue Ideen, Innovation, Vielfalt. Und ohne Migrapreneurship, ohne Unternehmer, Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund geht es nicht, konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Und dann haben wir im 2019 gemeinsam mit Darius, mit der Unterstützung von seinem Papa,
genau, richtig.
Dann könnten wir Intercommunica in Dresden gründen. Mit dem Ziel, dass wir interkulturelle Kommunikation auf allen Ebenen ermöglichen, besonders digital und rund um die Uhr.
Genau, richtig. Und wir haben ja damals angefangen, eigentlich mit so Dolmetschen, so Online-Dolmetsch-Service anzubieten. Und gehen jetzt aber eigentlich eher in die Richtung, dass wir vor allem ein, ja, so wie so ein Personal Berater beziehungsweise Personal Coach in der Hosentasche, dass man immer, wenn man ein Problem hat, vor allem von interkultureller Natur, irgendwie Schwierigkeiten, Fragen hat, dass man dann einen entsprechenden Experten sofort heranholen kann.
Genau, wir verfolgen eine Vision, dass irgendwann wir diese interkulturelle Berater oder Personal Coach, jeder soll bei sich haben und auch unter anderem in KI-Entwicklung, Machine Learning, das Thema soll auch betrachtet werden. Das ist immer noch auch nicht so ernst genommen, genau wie das Gender-Thema, dass die es nicht betrachten. Und das ist auch ein Thema von interkultureller Kommunikation und Intercommunica.
Ja, ja, ich würde sagen, das ist auch für Micropreneurship ein wichtiges Thema, weil wir sagen oder unser Anliegen ist, dass wir alle aus der Gesellschaft mit einbeziehen wollen. Und wenn wir alle aus der Gesellschaft mit einbeziehen wollen, dann müssen wir genauso auch die Themen gendersensible Sprache oder wie wollen wir die zukünftigen Technologien gestalten, nämlich die KI. Wie soll die KI zukünftig geformt sein, dass alle Randgruppen aus der Gesellschaft mit betrachtet werden, dass keiner außer Acht gelassen wird? Ich finde diesen Gedanken sehr gut, Asib. Und sag mal, bevor ihr weiterspricht, was mich noch ein bisschen, weil du ja so voller Passion über dein Gründertum und vor allem über Intercommunica gemeinsam mit Darius gesprochen habt. Vielleicht die Frage an euch beiden, was reizt euch denn am Gründertum? Also warum seid ihr nicht den klassischen Arbeitnehmerweg gegangen?
Also ich kann jetzt in dem Fall für mich sprechen. Also bei mir ist es so gewesen, dass es, es gibt einem so viel Freude und einfach diese Leidenschaft, zu entwickeln, an einem Projekt, an einer Idee zu arbeiten, wofür man einfach brennt. Und da ist es wirklich, ja, das entfacht einfach diese Begeisterung, dass man jeden Tag an Problemen arbeiten kann und versucht, die zu lösen. Und auch wenn man täglich auf die Nase fällt, immer wieder hinfällt, sich auch gegenseitig dabei zu unterstützt, sich wieder aufzurichten, wieder auf die Beine zu kommen. Mm, und das ist einfach so dieser Faktor, der mich dahingehend begeistert, in dieses Gründertum, in diese ganze Startup-Szene mit reinzukommen.
Ja,
Ja, das ist das Gleiche, was Dario sagt. Das ist auch eigentlich, trifft für mich auch zu. Unter anderem, das ist so eine Entscheidung oder eine Charaktersache, wie, was man machen soll. Für mich war so, ich bin so ein Mensch, dass ich möchte immer mit einwirken, teilhaben, mitgestalten. Und diese Möglichkeit wollte ich immer haben. Wenn es auch in einem Unternehmen oder einem Konzern so eine Möglichkeit geben sollte, ich denke, fühle ich mich auch da wohl. Mhm. Aber wenn ich auch selber was gestalten soll und selber entwickeln soll, und das möchte ich auch. Aber Startup-Welt begeistert mich am meisten, weil man fängt als ein junges Unternehmen, junges Team, und man lernt durch das Scheitern. Immer wieder hinfallen und aufstehen und was Neues versuchen, out of the box zu denken, sich mit der Herausforderungen zu konfrontieren. Und dann besonders das Startup mit Migration-Hintergrund ist auch ein anderes Thema.
Ja, also was für eine bereichernde Geschichte du uns hier jetzt gerade erzählt hast. Jetzt kann sich auch keiner mehr beschweren, dass wir da nicht irgendwelche, also dass wir Details ausgelassen haben.
Aber vielleicht werden sie sich beschweren, dass er die meiste Redeanteil hatte. Aber das war ja heute bewusst so gewollt. Heute ging es ausschließlich um Assi.
Heute ging es um unser Kriegskind. Von deinem Leben aus dem Krieg bis zum Gründertum.
Genau.
Apropos Gründertum. Was fehlt heute? Meine Rubrik. Okay. Unsere Rubrik Cultural Fun Facts. Okay. Thema ist Gründertum bzw. Gründung. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, in Deutschland dauert das Gründen eines Unternehmens 2 bis 3 Wochen. In den USA dauert es circa eine Woche. Okay. Das sind so Randinformationen, damit ihr es einschätzen könnt. Mm. Oder auch nicht.
Super.
Wie lange hat die schnellste Gründung gedauert?
Puh, die schnellste
Gründung. Das ist eine Rekordzeit.
Oh. Keine Ahnung, als wir Intercommunica gegründet haben, es hat über einen Monat gedauert. Ja. Die ganzen Probleme, was wir hatten mit dem Geschäftskonto und so weiter.
Also ihr habt den Rekord nicht, gut.
Definitiv. Aber das ist Rekord, ja.
Machen Wild Guess.
Ich habe mal auch so gelesen, es gibt auch einen Index, wo man einfacher oder schneller gründen kann.
Also Länder, wo es einem...
Länder, ja, ich weiß es nicht, aktuelle Zahlen, aber wenn ich richtig liege, Neuseeland damals Ranking 1 hatte, weil am 24 Stunden im 2019, 2020 irgendwie gedauert hatte die Gründung. Mhm. Und Deutschland irgendwie war, keine Ahnung, über 20, 22.
Okay, du tippst also auf Neuseeland mit 24 Stunden Gründung?
24 Stunden Gründung, das war.
Ja, ich hätte jetzt auch so getippt, 1 bis 2 Tage vielleicht, was so die schnellste Gründung betrifft.
Aber, also vergiss nicht, vielleicht war dein Ranking auch nicht das für die schnellste Gründung, sondern da, wo es einem nur am einfachsten ist. Also ich will euch hier nicht beeinflussen, aber es fehlt ja noch jemand.
Ja, dadurch, dass ich den Gründungsprozess in Deutschland kenne und weiß, dass das etwas sehr Langwieriges sein kann, bin ich da tatsächlich auch nicht so optimistisch eingestellt und würde auch sagen, 2 bis 3 Tage.
Also in Deutschland, wie gesagt, das dauert, wie du es auch gerade schon mal angesprochen hast, deutlich länger. Der Rekord liegt bei 18 Minuten.
Was? What?
18 Minuten.
18 Minuten. Okay, krass. Jetzt hätte ich was verraten, wo. Was glaubt ihr, wo es war?
Puh. Oh, in Europa?
War in Europa, ja.
In Europa, okay. Oh,
in Europa, das ist in letzter Zeit...
Island, ne?
Island war der E-Government...
Ihr seid nah dran.
Nah dran, okay.
Ja. Es war Estland.
Ja. Ach so. Ja. Okay, aber 18 Minuten,
18 echt? Minuten, es war vor knappen 2 Jahren oder okay. was. Interessant. Ich habe auch nichts Schnelleres mehr gefunden. Also,
okay, Leute, ich wandere jetzt nach... Estland aus.
Nee, ich habe von vielen...
Der Weg zum Bahnhof dauert länger.
Wahrscheinlich, ja.
Auf jeden Fall. Nee, aber interessant. Gefällt mir. Ja.
Thema Gründung, 18 Minuten. Also wir haben auch in Deutschland Minuten. Noch ein bisschen was vor. Mhm. Aber das ist was anderes. Genau. Also das war unser Cultural Fun Fact für die Woche, unsere Rubrik. Jetzt haben wir ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, was es... neben uns und der von dir gerade vorgestellten Intercommunica noch gibt. Und zwar ist das Drive Your Startup. Und warum gibt es das?
Oh.
Frage ich mal so in die Runde.
Ich habe heute genug über mich erzählt, aber ehrlich gesagt, wenn ich mein Leben so aufteilen muss, ich würde immer sagen, mein Leben bevor Gründung und nach Gründung. So, davor, vor der Gründung, habe ich genug erzählt. Und ja, das Leben nach der Gründung habe ich weniger erzählt. Hat wirklich, das ist in den letzten 3 Jahren, so seit 2019, als ich so aktiv gegründet habe, es war so zigtausend Herausforderungen, was ich auf dem Weg hatte oder was wir hatten, immer wieder. Unter anderem das fehlende Netzwerk, nicht richtigen Berater zu finden, nicht richtige Stellen zu finden, fehlende Unterstützung und auch mit Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Einstellung von neuer Mitarbeiter. Klar, jedes Startup hat solche Herausforderungen und das macht auch ein Startup interessanter. Aber für einen Mensch mit Migration-Hintergrund ist noch mehr schwieriger. Mm. Es hat so schnell angefangen. Es ist sogar beim Notar angefangen, zum Beispiel damals, als wir waren in einem Notar in Chemnitz, ja. Mm. Und dann Sitz sollte in Dresden sein, hat es angefangen. Hey, so ein Startup mit neue Ideen, eine große Vision und so viele ausländische Namen. Hatte so angefangen, das fällt ihm so schwer, unseren Namen auszusprechen, aber ja, das ist ganz normal. Aber dann später Geschäftskonto zu eröffnen. Ich hatte einen afghanischen Pass, befristeter Aufenthaltstitel. Hey, Geschäftskonto, nee, das geht's nicht. Commerzbank sagt ab, Deutsche Bank sagt ab. Regionale Banken zu fragen, Online-Banken zu versuchen, alles Mögliche. Und das war immer ein Problem, bis ich sogar Ausländerbehörde geschrieben habe. Und dann hat so lange weiterhin zu weiterer Herausforderungen geführt, dass wir immer nicht richtigen Netzwerk zu finden und fehlt auch unter anderem Kapital. Und laut Studien 2020 oder irgendwann habe ich auch so Spiegel mal berichtet, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen oder Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund 50% weniger Kapital bekommen haben. Boah. Und kommt man nicht so einfach an den Venture-Kapital und zweitens allgemein ist überall in der Businesswelt, bestimmt habt ihr alle, die Erfahrung haben, es geht immer, man sagt, es geht nicht darum, wer du bist, es geht darum, wen du kennst, ja, oder von, ja, wem du vorgestellt, mhm, worden bist.
Ja.
Und für einen Mensch, der selber ein Einwanderer ist und hat gar kein Netzwerk und so weiter, fällt noch schwieriger, von den richtigen Netzwerk, richtigen Leuten vorgestellt zu werden. Und ja, das ist die zusätzliche Herausforderungen, unter anderem kulturelle, sprachliche und so weiter Herausforderungen. Und genau alle diese Herausforderungen, was wir auf der Weg des Gründertums erlebt haben, haben wir mal gedacht, okay, lass uns mal sitzen. 1, 2, wir haben folgende Herausforderungen bei der Gründung, folgende Herausforderungen bei den bei der Finanzierungen, folgende Herausforderungen beim Vermarktung, Go-to-Marketing-Strategies, Reichweite, Netzwerk. Wie können wir das irgendwie lösen? Das ist unsere Aufgabe. Wir lieben, die Probleme zu lösen. Nehmen das als positiv an und dann finden wir. Und dann out of the box, spontan auf eine Idee gekommen, genau alles in einem Schlag zu treffen. Das war Drive Your Startup. Und also, dann Darius und ihr alle, wir gemeinsam darüber geredet haben, wie wir das realisieren zu können. Und Driver Startup ist so entstanden.
Ja, genau, weil wir halt mit dieser 30-tägigen Europatour im Prinzip, wenn wir durch alle Länder reisen und uns dort auch mit den Startup-Szenen vernetzen, ist es halt einmal so, dass wir genau diese kulturellen Aspekte kennenlernen, unser Wissen erweitern, wie es auch ist, in diesen anderen Ländern mit den Startup-Szenen, dass wir dort auch interessante Kontakte mit Sicherheit knüpfen werden, das heißt unser Netzwerk erweitern und gleichzeitig halt auch noch auf Social Media beziehungsweise in der Öffentlichkeit aktiv sind, um zu zeigen, okay, hey, wir sind auch da und wir haben auch was zu sagen und was zu zeigen. Und das ist halt genauso das, was wir.
Genau, darum. Ein Zusatzpunkt noch, was mir gerade dazu einfällt, ist natürlich, wir haben mit Drive Your Startup eine kleine Vorreiterrolle. Es wird jetzt überall von neues Arbeiten gesprochen, gerade nach 2 Jahren Pandemie. Viele wollen aus dem Homeoffice wieder raus, aber man möchte auch nicht mehr wie vorher das Büroleben fortführen. Man möchte flexibler sein, man möchte aus verschiedenen Orten arbeiten können.
Ja, das stimmt.
Und wir wollen das mit Drive Your Startup beweisen. Wir wollen mit unserer Reise beweisen, dass wir on the road flexibel an unserem Laptop arbeiten können, dass wir uns mit Menschen vernetzen können, dass wir uns austauschen können. Das Ganze dann natürlich auch mit dem Ziel oder mit dem Vorhaben, dass es einen positiven Impact wieder auf unsere Arbeit hat, dass wir dadurch durch die tagtäglichen neuen Einflüsse, die wir in den verschiedenen Ländern für uns gewinnen, unsere Arbeit, unsere Kreativität vergrößern und dadurch dann einfach einen größeren Impact leisten. Also aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet, ist Drive Your Startup die Lösung für uns für das zukünftige Arbeiten.
Genau, und zusätzlich noch dazu soll man sagen, genau diese Probleme, was ich genannt habe. Und wir bieten eine Bühne den Migrapreneurs, die das Netzwerk fehlen, die Reichweite fehlen.
Also alle die Probleme haben oder vor diesen Problemen stehen, die du vorhin aufgezählt hast.
Und dann wollen wir auch unsere eigenen Erfahrungen weitergeben, dass die auch nicht so lange brauchen oder die sollen nicht immer das Gleiche machen, was wir gemacht haben. Und unter anderem wollen wir Migrapreneurship wirklich in der Gesellschaft überall fest vorstellen und etablieren.
Also Drive Your Startup, wir vier sind ja Drive Your Startup, ist so die Kreatividee, ein bisschen anders mal umgesetzt, als es vielleicht sonst ist. Schaut gerne, wir haben jetzt die Woche, viele haben es mitbekommen, wir haben es auch auf Social Media und was geteilt. Geht gerne auf driveyourstartup.de. Also unsere Website ist jetzt online seit dieser Woche mit dem Trailer. Könnt ihr euch noch ein besseres Bild von dem ganzen Projekt machen, von uns machen. Und genau, da wollen wir euch mitnehmen, also driveyourstartup.de. Um diese super Runde jetzt abzurunden, möchte ich gerne noch unsere Rubrik mit dem Tipp der Woche von Darius einmal vorgestellt bekommen.
Ja, sehr gerne. Damit würde ich dann auch gerne alle unsere Zuhörer dann auch in den Feierabend verabschieden.
Das hast du aber schön gesagt.
Also ist der Tipp Feierabend machen.
Oder? Ja, genau, richtig. Das ist mein Tipp der Woche. Nein. Nee, dieses Mal der Tipp der Woche ist, dass man den Perfektionismus etwas beiseite legen soll. Denn ich denke, damit spreche ich für viele, dass man zu sehr sich was in den Kopf setzt, was so diesen Idealismus darstellt, sei es jetzt beim Gründen bei einer Startup-Idee, sei es jetzt zum Beispiel bei etwas Kreativen oder zum Beispiel sei es bei der Auswahl des Berufs oder des Studiums oder dergleichen. Nicht so genau darüber nachdenken, okay, wie erreiche ich diesen perfekten Status, sondern überhaupt erstmal darüber nachzudenken und Taten sprechen zu lassen, überhaupt erstmal anzufangen. Das ist das Wichtigste, denn selbst wenn es immer noch nicht ideal ist, man kann immer noch optimieren im Nachhinein.
Richtig.
Und auch im schlimmsten Fall, wenn es überhaupt nicht das ist, was einen begeistert oder man komplett failt dann in dem Moment, ist man immer noch sehr viel froher darüber, dass man sich diesen Mut zugetraut hat und sich gesagt hat, okay, ich ziehe das jetzt durch und auf jeden Fall um Erfahrung reicher geworden und sich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen, okay, wie erreiche ich genau diese Traumvorstellung.
Genau, das trifft mich auch zu, Perfektionismus-Syndrom. Ja, das ist wirklich sehr wichtig, das soll man anfangen und den Schritt wagen und Schritt für Schritt optimieren, sonst wird man in einer Procrastination-Loop einfallen und immer wieder prokrastinieren.
Ich denke, dass dieser Tipp viele Leute ansprechen wird. Und damit wollen wir uns aber auch jetzt verabschieden. Es war ein sehr guter Talk, Leute. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Und vielen Dank an dich, Asib, dass du so viel geteilt hast.
Ja, definitiv.
Danke euch, dass ihr so mitgemacht habt.
Gebt uns weiterhin euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge Migrapreneurship. Macht's gut.
Ciao.